Unser Predigtext steht heute Matthäus 21, vom Einzug Jesu in Jerusalem. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sagte ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Sogleich wird er sie euch losgeben. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine große Menschenmenge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und folgte, rief laut: Hosianna dem Sohne Davids, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist das? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Herr, gib uns Augen für deine Größe und deine Hoheit. Amen. Liebe Gemeinde, Sie kennen doch die Fischerchöre. Da haben neulich die Fernsehleute den Dirigenten ja tüchtig auf die Schippe genommen. Verstehen Sie, Spaß, da unten in der Schleierhalle haben die eine große Probe gehabt, dieser mächtige und eindrucksvolle Chor mit einigen hundert Sängern. Und da kamen plötzlich zwei Herren und sagten: Wir sind vom Auswärtigen Amt in Bonn und wir müssen kurzfristig Ihnen mitteilen, dass die Königin Elisabeth von England gerade auf der Fahrt zum Flughafen ist und kurz diese Halle besichtigen will, weil das Architektenteam, das diese Halle gebaut hat, auch in England ein großes Gebäude errichten soll zur Ehren der Königin. Und da wollte sie sich doch vorher von der Qualität dieses Bauwerks überzeugen. Und das wurde dann alles mit einer versteckten Kamera aufgenommen. Wie plötzlich der Dirigent so feierlich wurde und dem Chor noch einmal gesagt hat, wie würdig man mit einem kleinen höflichen Knicks die Königin begrüßen soll. Und es war dann natürlich mächtig inszeniert, wie dieser Mercedes-Pullman einfuhr mit den Motorrädern vorne dran und die dann gesungen haben und dazu die englische Nationalhymne. Aus Zeitmangel, sagte man, könnte die Königin nicht aussteigen. Sie hatte auch die Visage wie die königliche Hoheit. Aber als sie dann doch schließlich noch ausstieg aus dem Auto, haben es die lange nicht bemerkt, dass das eine ganz stumpige und pummelige Weiblingerin war, die sich dort verkleidet hatte als Königin von England. Und dann waren alle der Lächerlichkeit preisgegeben, dass das also die Ehrfurcht ist, die man vor der königlichen Hoheit brachte, nur wegen des Gesichtes oder wegen des blauen Kleides und dem schönen Hütchen, das sie aufhatte. Was ist denn das Besondere an den königlichen Hoheiten? Wir sind ja heute von der Demokratie durch und durch geprägt, dass wir schon fragen: Warum haben die einen mehr blaues Blut als wir in den Adern? Und warum wird denen besondere Ehrfurcht gezollt? Das sind doch auch nur Menschen wie wir. Als Babys wurden sie ziemlich ähnlich wie wir geboren, bloß in der ersten Klasse vielleicht. Und sterben werden sie wie wir. Es gibt keinen Unterschied unter den Menschen, ob König oder Bettler. Aber wir sollten uns heute an diesem Advent wirklich an der Nase packen und uns schämen und sagen, wir haben ja den einen, der den Namen König verdient. Nicht einer, der irgendwo herausgerückt wird aus der großen Zahl der Millionen Menschen und dem irgendwie Ehre gegeben wird. Der, der den Namen König verdient, weil er Herr aller Herren ist, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Wir feiern doch Advent für diesen Jesus Christus, der einmal wiederkommen wird und von dem die Welt gerichtet wird. Jeder Mensch wird einmal vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehen. Ich musste Ihnen die kleine Geschichte erzählen, die sich dort in der Schleierhalle zugetragen hat. Weil manchmal Christen das so nehmen, na ja, Jesus, der ist König. Nein, der ist ein anderer König. Ein echter. Nicht ein irdischer König. Einer, der gebieten kann mit einer ganz anderen Machtfülle als unsere Kanzler und Präsidenten. Dem Gott alles in die Hand gegeben hat. Dieser Jesus, der diese Welt geschaffen hat. Wenn wir in diesen Tagen das Kommen Jesu feiern und uns Stille nehmen, um darüber ein wenig nachzudenken, dann soll uns die Größe, die Macht Jesu gewaltig werden und eindrucksvoll. Diesen König wollen wir anbeten, auf ihn wollen wir warten. Mein erster Punkt, wir wollen ihn als König erwarten. Jetzt müssen Sie noch einmal so im Geist das ganze Neue Testament durchblättern. Da stehen ja viele Jesus-Geschichten drin. Aber überall tritt Jesus in der Schwachheit auf. In einem ganz natürlichen, menschlichen Fleisch. Und wir erleben ihn dürstend und hungernd bei der Versuchung. Wir erleben ihn, wie die Menschen ihn verspotten und wie sie ihn schlagen. Und vielleicht haben wir auch dann immer wieder in unseren Gedanken das Bild viel zu einseitig gezeichnet. Auch weil er am Kreuz vor uns so schwach und so ohnmächtig hängt. Manchmal denke ich, wenn unsere jungen Leute, unsere Konfirmanden immer wieder von Jesus hören, dann haben sie gar keinen Respekt. Dann können sie sich gar nicht für ihn begeistern. Dann können sie ihm gar nicht zujubeln. Da ist es wichtig, dass wir neben der armen Gestalt der Niedrigkeit Jesu, der Krankheit, die er trug und dem Leiden, das er durchlitt, auch immer wieder das andere ganz mächtig betonen. Er ist der Herr, der auf dem Thron sitzt. Und wenn er nur ein Wort spricht, dann geschieht es. Wenn du bei Jesus stehst, dann stehst du dort, wo alle Fäden dieser Welt zusammenlaufen. Nicht im Dunkeln. In der Macht der Finsternis laufen die Fäden zusammen, sondern in der Hand Jesu. Er wird den Heilsplan Gottes zu Ende führen. Darum ist so schön, dass diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem in der Bibel steht. Ein Ausdruck der Größe und der Hoheit Jesu. Und doch nicht so, wie das unsere irdischen Könige machen. Je toller die Wagenklasse von Mercedes, umso größer muss der Präsident sein. Das lernt man schon in der dritten Welt. Und das macht dann jeder nach, aber das ist ein Zeichen der Ohnmacht unserer weltlichen Republiken. Jesus hat verzichtet auf jede Staffage, da war keiner mit der Kalaschnikow dabei, da war kein Pferd nötig, das damalige Kriegstier, sondern das lächerliche Bild, wie ein Mann auf dem kurzen Esel reitet und die Füße über den Boden schleifen. Und doch liegt eine große Hoheit drin. In Jesus. Und das gefällt mir so, dass Jesus nicht das liebt an der Verkleidung, an der äußeren Kostümierung, sondern an seinem Wort, an seinem Wesen. Da ist diese Größe und Macht sichtbar. Die Menschen strömen zusammen. Warum zieht denn Jesus so nach Jerusalem ein? Jerusalem ist der Mittelpunkt Israels. Das wissen die anderen Völker sicher gar nicht, wenn sie immer wieder in den Politikerversammlungen diskutieren, wie wohl die Zukunft Jerusalems aussehen soll. Was Israel Jerusalem bedeutet, da müssen sie einmal zuschauen, wenn die gläubigen Juden an der Westmauer beten und ihre Hände an diese Steine pressen und wenn sie nicht mit ihren Füßen auf den Tempelberg hinaufgehen wollen, damit sie nicht diesen heiligen Platz mit ihren Füßen zertreten, dort in dieses Heiligtum Jerusalem zieht Jesus ein, weil Gott an diesem Platz all seine großen Pläne festgemacht hat. Da hat er einst bei David geschworen, ich will dir ein Haus ewiglich bauen, ich will deine Herrschaft auf ewig befestigen. Die großen, herrlichen Zionslieder, dass Gottes Schutz über Israel steht, und nun zieht Jesus als der Messias-König ein. Und gleichzeitig ist Jerusalem der Mittelpunkt der damaligen Kirche. Und Jesus will deutlich machen, es gibt keine Gottesverehrung ohne ihn, ohne dass man sich um ihn sammelt, ohne dass man ihn anbetet. Jetzt möchte ich ein ganz praktisches Wort sagen zu Advent. Das soll uns heute daran erinnern, dass dieser mächtige Jesus auch in seiner Gemeinde wieder einkehren will, wie er damals im Tempelgottesdienst von Jerusalem selbst auftrat und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus will wieder neues Leben schenken, Erweckung, Aufbrüche. Ich habe diese Hoffnung auch über diesem Advent, dass über unserer oft so zerstörten und in einer notvollen Gestalt sich befindenden Kirche und den vielen Kirchen, die sich gespalten haben, doch wieder etwas von der Herrlichkeit Jesu sichtbar wird. Dort will Jesus hin. Und wenn man dann wegblickt von all dem, was uns wichtig ist und bloß nach dem fragt, was willst du, Jesus? Dann haben wir heute schon die Einheit der wahren Gemeinde Jesu durch alle Kirchenorganisationen hindurch. Eine wunderbare Botschaft für uns am ersten Advent. Jesus kommt zu seiner Gemeinde und sucht sie auf. Er kehrt dort ein. Und das läuft alles nach einer tollen Regie. Wir sind gar nicht die Macher, sondern er hat das Wollen. Er befiehlt seinen Jüngern, kommt, geh dorthin, hol den Esel, bringt ihn her. Sein Kommando ist so eindeutig und klar. Wenn in unseren Tagen wieder Christen sind, Jünger, die nur hören auf die Stimme Jesu, dann bin ich fest davon überzeugt, dass unser Herr Jesus noch einmal auch in diesen oft so notvollen Kirchenorganisationen Einzug halten kann. Er will kommen, er sucht gehorsame Leute, die seine Befehle ausrichten. Und das läuft dann so, dass selbst dieser wildfremde Mann, dem der Esel gehört, nachgeben muss. Der Herr bedarf sein, der Herr braucht ihn, wenn doch in unseren Tagen das wieder geschieht. Nicht diese Aufmöblungsprogramme der Kirche, wo man neues Leben hineinpumpen will, sondern wo Jesus selbst seine Leute, seine Jünger anweist. Und er sagt, kommt, er will noch einmal einkehren, kommen zu seinem Volk. Und er verlangt Opfer. Das gehört mit dazu. Die Jünger, die ihm gehorsam sind und die diese Befehle ausführen, die sagen, bitteschön, wie du willst, Herr. Sie haben alle eigenen Pläne zurückgestellt. Solche Leute braucht Jesus. Und dann werfen die Leute nachher ihre Kleider in den Weg, um die Bahn zu schmücken. Ein Zeichen, dass das was kostet. Ich weiß nicht, wie kostbar ihnen ihr Jackett ist, aber das war schon eine Tat, wie die das ausgezogen haben, in den Weg gelegt haben. Und wenn wir heute schon in Deutschland unsere Bäume so ehren, man spricht ja nicht mehr, kaum mehr vom Sterben der Menschen, aber vom Sterben der Bäume, das ist wichtig und ernsthaft. Aber wie ist das erst da unten in den heißen Ländern, wie die da die Palmzweige herunterreißen? Für Jesus ist jedes Opfer wert. Lass ihn einziehen. Wir leiden darunter, wenn wir heute Kirchen und Gemeinden erleben, wo wir nichts von der Gegenwart Jesus spüren. Ach, komm doch noch einmal, unser Herr Jesus. Tritt ein in unsere Mitte. Und da sind die Jünger, die öffentlich und laut das ausrufen, ihn proklamieren als den König. es ist ja so verschüchtert heute alles in der Diskussion. Wer ist Jesus? Ist er wirklich der Gottessohn? Kann man das in unserer Zeit noch sagen? Ist er der König und Herr? Ach, wenn uns doch der Mund aufgetan würde, dass wir das überall laut erzählen, in der kommenden Woche vor Gläubigen und Ungläubigen. Wir warten auf den Jesus, den König, den Herrn der Welt, der einmal Gericht hält, der in diesen Tagen Einzug halten will. Und ich wünsche euch ein gesegnetes Adventsfest, weil diese Ankunft Jesu auf uns wartet. Er will einkehren, er hat diesen Plan. Das Zweite, wir wollen ihm zujubeln. Nun, in unseren Versammlungen geht es sehr still und feierlich zu, das hat ja auch seinen Sinn. Aber ich freue mich, wenn in diesen Adventstagen auch in ihrem Feiern etwas durchbricht von der großen Freude, die uns erfüllt. Und ich muss das Ihnen einmal erklären. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass wir heute doch in einer ganz gehemmten Weise die großen Leitsätze des Glaubens aussprechen. Ich habe es Ihnen schon gestern Abend erzählt. Ich habe auf meinem Gemeindeblattartikel in der letzten Woche zu dem Abschnitt zum Toten Sonntag von dem kommenden Gericht doch einige Briefe erhalten, wo mir unbekannte Leute sagen, das darf man doch gar nicht so aussprechen. Ich habe das Bild gewählt, dass wir sitzen wie in der Todeszelle, diese Welt, die schon für den Untergang bestimmt ist. Sagen Sie, Sie dürfen doch den Menschen nicht die Hoffnung nehmen. Ich frage mich manchmal, verschweigen wir nicht die ganz normalen Gefühle, die ja schon längst uns beherrschen? Und darum kommt doch die Angst her. Wer spürt denn das nicht, dass diese Welt eine untergehende Welt ist? Ich lebe doch mit Leib und Seele in ihr. Ich liebe sie doch. Sie bedeutet mir doch so viel. Und ich will doch mit beiden Füßen in dieser Welt stehen. Aber das macht mir doch gerade dies möglich. Weil ich weiß, es ist eine untergehende Welt, wo die Menschen die Probleme gar nicht mehr in den Griff kriegen werden. Aber sie lebt von der Geduld Gottes. Und solange Jesus mit dieser Welt noch etwas vorhat, will ich treu in der Arbeit sein. Ja, aber das dürfen Sie doch nicht sagen, schrieb mir ein Krankenhausseelsorger. Denken Sie einmal, wie das auf die vielen Kranken wirkt, die nicht mehr gesund werden. Gerade denen wollen wir in einer Nüchternheit sagen, auch wenn es zum Sterben geht. Das fühlt ja jeder. Dann reißt Jesus die graue Mauer des Todes auf und ich darf durchsehen auf ihn, den lebendigen Herrn. Der Jubel kommt doch gerade aus dieser großen Befreiung. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 118. Und der Psalm 118 ist ein Gebet in großer Bedrängnis, wo drin steht, dass wir wie umgeben sind von Feinden, die uns niederdrücken, wo man keine Luft mehr hat zum Atmen. Und da stehen diese Verse plötzlich drin. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir haben einen Erlöser und einen Befreier. Das soll uns Christen typisch und kennzeichnend sein, dass wir ganz unerschrocken und offen und ehrlich und ungeschminkt von den großen Nöten reden. Da sind welche, die morgen wieder im Krankenhaus sein müssen und andere, die sagen, ich habe die Lasten und Sorgen mit meinen Kindern. Oder sie haben andere Ängste. Sieh, dein König kommt zu dir. Er will nicht nur in meinem Herzen wohnen, sondern mein Leben benutzen. Das soll doch jetzt schon ein Stück des kommenden Gottesreiches sein. Und darum darf ich so fröhlich dies heute schon in meinem Lied bekennen, dass mich der Tod nicht mehr aus der Hand Jesu reißen darf, weil ich ihm gehöre. Ein Gerechter und ein Helfer. Das sieht doch Jesus, wie die Leute sich abmühen und belastet sind. Und dann ging Jesus auf solche Menschen mit dem zerstörten Leben zu und sagt ihnen diese große Botschaft, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Dass sie jetzt nicht nur in dieser Liturgie der Abendmahlsfeier, sondern in einem ganz persönlichen Glaubensschritt noch einmal sagen können, Herr Jesus, das, was in meinem Leben zerstört und falsch war, Das kannst du als der Gerechte richtig machen, neu machen. Ein Helfer bist du. Einer, der mir aufhilft aus dem Versagen und aus der Schwäche heraus. Darum jubelten die Menschen ihm zu. Das war doch nicht äußere Begeisterung, wie wenn die Königin von England in die Schleierhalle einfährt, sondern der Jubelschrei. Mir hat er geholfen. Ob da nicht am Rand der Straße stand jener Mann, der 38 Jahre lang am Teich Bethesda lag, und der Blindgeborene, der es den anderen sagte, seit dem Tag ist mein Leben neu. Und die etwas gemerkt haben, dass diese Welt einen großen, weiten Horizont hat, der kommende Anbruch des Gottesreiches. Und dass wir nicht bloß leben für die kurze Zeit unseres zerrinnenden Lebens, sondern dass ich nach der Ewigkeit zuwandre. Mir gefällt das bei dieser Geschichte so, beim Einzug in Jerusalem, dass Jesus die Masse Volks bewegt hat und angerührt hat. Das hat ja Gott je und dann getan, dass das Evangelium in einer wahren Volksbewegung erkannt wurde. Das ist nicht schlecht. Ich möchte täglich bitten, Herr, gib noch einmal solche Erweckung in unserem Stuttgart. Dass die Menschen auf den Straßen und in den Büros und in den Wohnblocks miteinander dein Evangelium lesen. Dass sie dich preisen und ehren als ihren Retter und Erlöser und Heiland. Das tut Jesus je und dann eine Massenbewegung anrühren. In der Reformation war das so, in der Erweckungsbewegung. Und auch unser Adventfeiern heute ist ein Pfand dafür, dass Jesus solche großen Bewegungen auch in unseren Tagen will. Jubelnde sind da, die etwas ahnen vom Geheimnis. Er will dein König sein. Ich kann das bei mir erleben, in der Traurigkeit, in meiner Last, in meiner Angst. Und dann soll Freude anbrechen. Sagen Sie bitte nie in diesen Adventstagen, ich muss ganz allein feiern. Oder dieses Jahr ist es bei mir besonders traurig. Dann können Sie die wahre Adventsfreude über dem Kommen Jesu erleben, wie überhaupt noch nie. Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Noch einen letzten Punkt. Feinde müssen verstummen. Wo sind denn eigentlich die Feinde geblieben, von denen sonst so viel im Evangelium steht? Sie motzten etwas in der dritten Reihe, liest man, und sie traten nachher wieder hervor und hatten ihre Kritik bei der Hand. Es gibt Feinde Jesu. Oh, es gibt viele Feinde Jesu. Es gibt sogar unter den Frommen in der Gemeinde Feinde Jesu. Es war das Schwere, was uns Jesus gezeigt hat. Der erschütterndste Widerstand gegen seine wirkliche Herrschaft kommt von denen, die Bibelworte zitieren. Und doch müssen sie stumm sein, wenn doch in unseren Tagen noch einmal Jesus der Herr, Jesus der Christus gepriesen werde und nicht jene dummen Worte weitergegeben werden von Jesus, der ein Mensch gewesen sein sollte wie wir. Jenes lästerliche Glaubensbekenntnis, das so nichtssagend und so leer ist von der Hoffnungslosigkeit des Menschen. Wir warten auf ihn, noch einmal sollen sie alle still werden müssen vor dem großen Bekenntnis der vielen. Und dann stehen sie alle da und schweigen. Woran ist denn eigentlich der große Umschwung nachher geschehen? Wissen Sie das? Über den Taten Jesu, das ist so schwer, dass die Volksmasse sich auf einmal wieder spaltete und in wenigen Tagen sich gegen Jesus stellte. Und darum soll das nicht verschwiegen werden. Wenn Jesus einzieht, will er seine Taten tun. Was sind das für Taten? Gut, wenn Sie die Bibel dabei haben. Vers 12 geht schon los, die Tempelreinigung. Und er nahm einen Strick, um sein Heiligtum zu reinigen. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen nicht Adventslieder singen und gleichzeitig in ganz ungeklärten Verhältnissen stecken bleiben. Wo Sünde und Ungehorsam in unserem Leben ist, können wir nicht bleiben. Das muss uns zerreißen. Und ich verstehe, dass viele dann wieder weggehen aus diesem Gottesdienst heute,
angesprochen, angerührt, aber nicht fröhlich. Er will König sein, ihr König, in ihrem Leben der Herr sein, der sie bestimmt. Der Jubel wäre zu wenig, wenn sie nicht sagen können, zieh ein bei mir, tritt an die Schaltstellen meines Lebens, sei Chef bei mir und bestimme mich. Mittendrin in meinem Leben musst du bestimmen und mich durch und durch reinigen von den schmutzigen Gedanken, von dem eigensüchtigen Willen, von der Überempfindlichkeit und der Wehleidigkeit meines Herzens. Herr, mach mich frei, dass ich dir dienen kann und dass mein Leben ein Stück deines Gottesreiches werde. Lassen Sie mich schließen, dass wir in diesen Adventstagen nicht bloß das Kommen Jesu heute feiern. Er will zu Ihnen kommen, er will bei Ihnen einkehren, er sucht Sie alle. Und es ist der Herr, der jetzt schon auf dem Thron sitzt und wo die vollendete Gemeinde um den Thron Gottes steht. Jetzt, die vorangegangen sind im Glauben, die singen, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt. Ach, was ist das befreiend, was ist das gut, dass sie ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Ängste weglegen, sagen, Jesus, du machst es gut. Du wirst alles nach deinem Plan machen, jetzt komm auch als der Herr und König in mein Leben. Und bring deine Freude mit und deinen Frieden und bring auch den Strick mit, wo du das heraustreibst, was mir so lange den Frieden nimmt. Amen.